Ja, ihr Lieben, lasst uns mal direkt so in den Predigttext reinspringen. Wie schon am Anfang angeklungen, er handelt von einem Mann und er handelt von zwei anderen Männern und mit dem, was sie mit Gott erlebten. Ich lese aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittaggebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das Schöne Pforte genannt wurde. Wie an jedem Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Eine Wundergeschichte. Eine von vielen, die uns in der Bibel berichtet wird. Eine wie jede andere, könnte man zumindest zunächst denken. Aber all diese Wundergeschichten, die wir in der Bibel lesen und hören, die gehen immer ein Stück weit über das eigentliche Wunder hinaus. Das hat schon seinen Grund, dass gerade diese Geschichte aufgeschrieben wurde und eine andere, die wir von daher auch gar nicht kennen, womöglich nicht aufgeschrieben wurde. Diese Wunder sollen uns immer mehr vor Augen führen, als nur das eigentliche Wunder geschehen. Vordergründig wird da einfach jemand geheilt, vordergründig wird da ein Sturm gestillt, vordergründig wird Lazarus von den Toten auferweckt. Und so ein Wunder spricht natürlich zunächst einmal auch für sich selber. Hier in unserer Geschichte bedeutet das, Gott sieht den Gelähmten. Er nimmt ihn wahr. Dieser Mann ist Gott nicht gleichgültig. Gott kümmert sich um ihn. Er heilt ihn. Und in all dem richtet Gott sein Reich auf, da wo Krankheit, Tod und Leid der Kampf angesagt wird. Und all das dürfen wir von Gott erbitten, auch wenn er nicht jede dieser Bitten erhören wird. Aber über das hinaus gibt es noch tiefere Schichten in diesen Geschichten. Diese tieferen Schichten werden dann oft erst klar, wenn man den Zusammenhang sieht, in den eine solche Geschichte hineingestellt wurde. Und diesen Zusammenhang wollen wir uns jetzt zunächst einmal angucken. Und die Serienjunkies, die kennen diesen Satz, was bisher geschah. Die Jünger Jesu waren in eine ganz tiefe Depression verfallen, in eine wirklich existenzielle Krise. Sie hatten sich in einem Haus versteckt, die Türen waren verschlossen, die Fenster verrammelt, sie trauten sich nicht mehr raus, sie waren erstarrt. Warum? Nun Jesus, auf den sie all ihre Hoffnungen gesetzt hatten, für den sie alles verlassen hatten und alles auf eine Karte gesetzt hatten, indem sie ihren verheißenen Messias, ihren Retter gesehen hatten, mit dem eine neue Weltordnung, das Reich Gottes beginnen sollte, der war hingerichtet worden, tot. Und mit ihm auch all ihre Träume begraben. Und nun wussten sie nicht mehr ein noch aus, nun wussten sie nicht mehr, wie es weitergehen sollte, nun wussten sie nicht mehr, wie sie weiterleben sollten. Und dann kam Pfingsten. Der Geist Gottes belebte sie neu. Er gab ihrem Leben wieder Sinn und Perspektive. Der Geist Gottes machte sie mutig und selbstbewusst, von ihrem wiedergewonnenen Glauben zu erzählen. Und er ließ sie vollmächtig predigen, sodass Tausende, genau wie sie selber, in Jesus nun den ihnen verheißenen Messias erkannten. Und all die, die dann an diesem Tag zum Glauben kamen, zum Glauben an Jesus Christus, die schlossen sich zusammen, lasen ihre Bibel gemeinsam mit ganz neuen Augen, trafen sich im Tempel und danach in den eigenen Häusern. Sie lobten Gott, sie sangen ihm Lieder, sie beteten, sie feierten das Abendmahl. Und genau an diesem Punkt nun ereignet sich die Geschichte unseres Predigttextes. Die Heilung des Lahmen. Und die schauen wir uns noch einmal Stück für Stück an. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittaggebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Kleine Zwischenfrage: Warum gehen die überhaupt noch zum Tempel? Habt ihr euch das mal gefragt? Hören wir nicht immer in den Pfingstpredigten, mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes am Pfingsttag ist die christliche Kirche geboren worden? Das ist der Geburtstag der Kirche? Was sollen Christen im jüdischen Tempel? Nun, die bestechend einfache Antwort auf diese Frage ist, es sind keine Christen, es sind Juden. Weder Petrus noch Johannes noch die anderen Jünger noch all die, die an diesem Pfingsttag nach dieser Predigt zum Glauben an Jesus gekommen waren, sind dadurch Christen geworden. Sie blieben Juden. Und deswegen gehen sie auch weiter in den Tempel. Aber natürlich hat sich bei ihnen was verändert. Natürlich hat sich was verändert im Vergleich zu den anderen Juden. Sie sind nun Juden, die in diesem Juden Jesus, den ihnen verheißenen Messias, erkannten. Der Messias, der dem jüdischen Volk von seinen Propheten verheißen worden war. Und das, was an diesem Pfingsttage geschah, das bestätigte sich ja nur da drin. Denn es war doch genau das, was dem Propheten Joel verheißen worden war. So sollte es sein, wenn das jüdische Volk seinen Messias erkennt. Und also gehen sie folglich zur 9. Stunde, also 15 Uhr nachmittags, zur Zeit des Abendopfers, zum Tempel in den Gebet in den Tempel. Es ist übrigens auch so eine ganz besondere Zeit, 15 Uhr Nachmittagsgebet. Zu dieser Zeit passiert fast immer was, wenn das in der Bibel so auftaucht. In dieser ganz alten Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel, dieses Opfer, was er da brachte und womit er die heidnischen Propheten danach besiegte, das war genau um diese Uhrzeit. Und zu genau dieser Uhrzeit hat Daniel einmal gebetet, der Prophet, von dem wir im Alten Testament lesen. Und auch da passierten ganz besondere Dinge. Und Esra, ein Priester, betete zu dieser Zeit und das Volk wurde neu erweckt und hatte eine neue Beziehung zu Gott begonnen. Und auch das, was unseren Glauben so ganz besonders begründet, das, was am Kreuz geschah, das passierte genau zu diesem Zeitpunkt. Also ganz offensichtlich gibt es so Zeiten und gibt es so Orte, an denen gewissermaßen geistlich immer was Besonderes los ist. Da, wo Gott besonders wirkt. So auch in unserer Geschichte heute. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Gottesdienst, Gebet, Opfer, Almosen geben. Das gehörte für den frommen Juden zusammen. Auch wenn diese Bettler, die da den Weg zum Tempel säumten und seine Tore ja fast schon belagerten, nicht die waren, mit denen man eigentlich Kontakt haben wollte. Das waren ja Sünder. Nicht umsonst ging es ihnen ja so dreckig. Irgendwas muss da ja schiefgelaufen sein. Bei ihnen oder bei ihren Eltern oder wie auch immer. Aber diese offensichtliche Strafe Gottes, nein, da wollte man nichts mit zu tun haben. So dachte man damals. Aber nichtsdestotrotz stand in der Bibel, in der Tora, den 5 Büchern Mose, dass man diesen Menschen Almosen zu geben habe. Also tat man es. Und das wussten die Bettler natürlich. Und da hatten sich, wie wir das auch in vielen großen Städten sehen können, Routinen herausgearbeitet. Pünktlich zur Rush-Hour ließ man sich dorthin bringen. Und wehe, da saß einer auf meinem Platz. Das war mein Stammplatz. Und auch wenn die Menschen, die da zum Gottesdienst eilten, einen nicht ansahen, sich irgendwie fernhielten, ganz darauf bedacht, keine Berührung zu bekommen, weil man wurde ja selber dadurch unrein, und einfach nur so auf die Ferne ein Geldstück hinwarfen. Immerhin, hier gab es nun mal die Chance, den Lebensunterhalt für den Tag zu erbetteln. Also für den Gelähmten war alles wie immer. Zur üblichen Zeit, am üblichen Ort, hatte er die berechtigte Hoffnung, dort zumindest das Geld, was er für den Tag brauchte, zu erbetteln. Business as usual, die übliche Routine. Aber genau diese Routine sollte an diesem Tag durchbrochen werden. Denn Routine, die von Gott nichts anderes mehr erwartet als das alltägliche Einerlei, das ist nicht Gottes Sache. Die Geschichte geht weiter. Die beiden, Petrus und Johannes, blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Das ist jetzt überraschend, dass die beiden tatsächlich stehen bleiben und nicht nur so im Vorbeigehen ihre Münze fallen ließen. Und sie blickten ihn sogar aufmerksam an. Und sie forderten ihn auf: Schau auch uns an. Sie bauen Blickkontakt auf. Blickkontakt ist der Einstieg in Beziehungsaufbau. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und dann sehe ich vielleicht auch noch mehr. Dann sehe ich vielleicht deine Nöte. Und dann gelingt es mir vielleicht, so ein Stück weit hinter deine Fassade zu blicken. Genau das hatten Petrus und Johannes von Jesus gelernt. So war er mit Menschen umgegangen. So war er auf Menschen zugegangen und gerade auf die, die am Rand der Gesellschaft standen. Gott nimmt dich wahr. Gott interessiert sich für dich. Gott möchte sogar eine Beziehung zu dir haben. Er möchte dich nicht nur sehen, er möchte auch, dass du ihn ansiehst. Wow. Der Gelähmte, der versteht das alles noch nicht. Der Mann sah die beiden erwartungsvoll an, er sah zu ihnen auf, denn er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Kann es sein, dass Gott dir etwas schenken will, dass er dein Leben verändern will und du das gar nicht so richtig mitbekommst? Vielleicht, weil du mit Gott schon längst so gut wie abgeschlossen hast? Weil du nichts mehr von ihm erwartest? Oder vielleicht, weil du so in deiner frommen Routine und den festen Abläufen deines Glaubenslebens gefangen bist, dass du gar nichts mehr von Gott erwartest? Die Geschichte geht weiter. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. An diesem Tag hat Gott die Routine dieses Bettlers, dieses lahmen Bettlers, durchbrochen und sein ganzes Leben verändert. Weil da zwei waren, die ihn wahrgenommen haben, die ihn angesehen haben, die ihn neu auf Gott hingewiesen haben. Brauchst du auch jemanden, der dich neu auf Gott hinweist? Oder kann es sein, dass du derjenige sein sollst, der jemand anderen neu auf Gott hinweist? In dieser Geschichte hat sich dadurch an einem Tag für den Gelähmten alles verändert. Aber auch für Petrus und Johannes war das ein denkwürdiger Tag. Dass am Pfingstfest Tausende zum Glauben gekommen waren, das hatten sie ja erlebt. Aber vielleicht war das ja auch nur eine Eintagsfliege gewesen. Den besonderen Umständen dieses besonderen Tages geschuldet. Dem punktuellen Eingreifen Gottes in einer besonderen Stunde. Vielleicht. Nein, so war es nicht. Denn an dem Gelähmten erleben sie nun, dass der Geist Gottes dauerhaft in ihnen wirkt. Die Wunder, die Jesus zu seinen Lebzeiten wirkte und zu denen er zu seinen Lebzeiten die Jünger ja auch angeleitet hatte, die können sie nun in seinem Namen weiter tun, auch wo Jesus nicht mehr leibhaftig neben ihnen steht. In seinem Namen, das ist der springende Punkt. Das ist keine Zauberformel in seinem Namen. Manchmal wirkt das ja so in Gebetsgemeinschaften, wenn jeder Satz oder jeder Abschnitt dann abgeschlossen wird im Namen Jesu Christi. Das darf man natürlich sagen, aber man muss es richtig verstehen. Das ist keine Zauberformel, die das Ganze dann Wirklichkeit werden lässt, sondern es ist einfach ein Verweis auf die Autorität dessen, der hier wirkt. Die Sache Jesu geht weiter und es bleibt seine Sache. Auch wenn Jesus nicht mehr sichtbar und auf dieser Erde so eindeutig erlebbar ist, wie es für seine Jünger vor seinem Tod war, so kommt er uns doch jetzt im Geist Gottes nahe. Und nicht nur punktuell, nicht nur in ganz besonderen Situationen, sondern Tag für Tag. Das ist christliches Leben. Diese immerwährende Gegenwart des Geistes Gottes begründet jedwede christliche Existenz, deine wie meine. Ich sage das nochmal. Diese immerwährende Gegenwart des Geistes Gottes begründet jedwede christliche Existenz. Oder anders ausgedrückt, ohne diese immerwährende Gegenwart des Geistes Gottes kann es kein Christsein geben, kann es kein christliches Leben geben. Aber weil Gott uns seinen Geist gibt, darum geht die Sache Jesu weiter. Damals für Petrus und Johannes und heute für dich und für mich. Und wie bei einem kleinen Stein im Gebirge, der eine Riesenlawine auslösen kann, so hatte das damals ganz weitreichende Folgen. Die Volksmenge, die das miterlebte, war jetzt so neugierig geworden, dass sie sich eine lange Predigt von Petrus anhörten und wieder kamen Tausende zum Glauben. Und das verursachte dann einen solchen Aufruhr, dass die gesetzlichen Autoritäten mit eingeschaltet wurde. Und danach hatte Petrus die Möglichkeit, wieder zu predigen, diesmal vor der frommen Elite und der Gerichtsbarkeit. Und dabei fällt dann, wir können das in Kapitel 4, Vers 20 lesen, ein Satz, der ganz bemerkenswert ist. Als man versuchte, die Jünger dann einzuschüchtern und mundtot zu machen, wir denken zurück, die ängstlich mit verschlossenen Türen in der verrammelten Wohnung noch kurz vorher saßen, da sagten die vor der frommen Elite und vor der Gerichtsbarkeit: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Punkt. Was für ein Statement. Was für ein geistgeschenkter Mut und was für eine Veränderung dieser Jünger. Ist das auch dein Statement? Mir ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Später dann, am Ende des Tages, wieder zu Hause, beteten die Jünger gewissermaßen vor dem Schlafengehen noch einmal. Und wir lesen dieses Gebet auch in der Apostelgeschichte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Lasst uns beten. Herr, durchbreche du unsere Alltags- und Glaubensroutinen. Lass deinen Heiligen Geist in uns wirken und bewahre uns davor, ihn abzuwürgen. Lass die Sache Jesu auch bei uns und in uns weitergehen. Und lass das Gebet der Jünger, das wir eben gehört haben, auch unseres werden. Hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.